schön, dass du hier bist, aber ich werde dafür sorgen, dass du hier nie wieder reinkommst. Du bist uns einfach nicht links genug. Wir haben heute viel zu viele Aktivisten. Wir brauchen aber wieder Journalisten und die auch mutig sind und sagen, okay, egal wer da oben regiert, wir sind kritisch und wir fragen nach, dass er immer mittendrin ist, aber niemals dabei.
Er redet jeden Abend darüber, über das ganz Deutschland spricht.
Es ist 18 Uhr, guten Abend, meine Damen und Herren.
Er ist die Stimme von News am Abend, der Live-Sendung.
Ich bin Andreas Dorfmann. Bei uns gibt es immer das Wichtigste vom Tage, über das ganz Deutschland spricht.
Und Sie haben angefangen im West-Berlin. Was haben Sie damals genau gemacht?
Der RIAS Berlin, das war eigentlich für mich der ausschlaggebendste Sender überhaupt in meinem Leben. Der RIAS war ein amerikanischer Sender. Der wurde 1946 von den Amerikanern gegründet. Der Sender hat aber auf Deutsch gesendet, obwohl er eben halt RIAS hieß. Rundfunk im amerikanischen Sektor.
Andreas Dorfmann, herzlich willkommen bei der Jungen Freiheit.
Ja, ich freue mich, dass ich mal einen Gegenbesuch machen
kann. Ja, genau. Sonst haben wir uns ja immer nur bei News Live gesehen, am Abend in der schönen, wunderbaren Sendung. Mir gefällt's, mir macht Spaß, immer da zu sein. Aber deswegen erstmal herzlich willkommen bei uns.
Sehr, sehr gerne bin ich gekommen. Finde es sehr spannend hier bei euch.
Ja?
Ich bin so ein alter Zeitungsleser. Also ich liebe auch immer noch Print, obwohl ich natürlich alles auch online habe, auch E-Paper. Aber ich liebe diesen Geruch. Die Druckerschwärze, herrlich. Und deswegen bin ich auch Abonnent von euch.
Sehr gut, sehr gut. Und mich hat es tatsächlich mal interessiert, wie Ihr Werdegang war und überhaupt auch Ihre Lebensgeschichte. Ich glaube, viele der Zuschauer haben es nicht auf dem Schirm. Und da dachte ich, ist so eine schöne Gelegenheit, darüber mal zu sprechen. Und Sie sind ja wirklich, sage ich mal, im Betrieb, im Medienbetrieb ein alter Hase, obwohl sie nicht so alt sind vielleicht, und feiern auch dieses Jahr sogar schon ein Jubiläum, 45 Jahre. Und Sie haben angefangen im West-Berlin. Was haben Sie damals genau gemacht?
Ja, ich habe angefangen, da war ich 18 Jahre jung, also so 18,5, beim Senderfreies Berlin, beim RIAS Berlin und dann kam auch noch Radio Bremen dazu. Da muss man vielleicht mal erklären, also der SFB, der Senderfreies Berlin, war die Landesrundfunkanstalt von West-Berlin. Heute ist es ein Teil des RBB, das ist ja dann fusioniert mit dem ORB. Und der RIAS Berlin, das war eigentlich für mich der ausschlaggebendste Sender überhaupt in meinem Leben, weil der hat mich unglaublich populär gemacht. Und nicht nur in West-Berlin oder in Bayern, weil es dort auch Sendeanlagen nicht nur in West-Berlin gab, sondern auch besonders in Ost-Berlin und in der DDR. Der RIAS war ein amerikanischer Sender. Der wurde 1946 von den Amerikanern, von den US-Amerikanern, muss man natürlich mal dazu sagen, also von den USA, von den Alliierten, von der Militärbehörde gegründet. Hauptsitz war natürlich Pentagon, also Washington, USA. Und der Sender hat aber auf Deutsch gesendet, obwohl er eben halt RIAS hieß. Und das war ja Radio in the American Sector oder Rundfunk im amerikanischen Sektor. Deswegen auch, er saß tatsächlich so am letzten Ende von Berlin-Schöneberg. Danach war schon der, also direkt gegenüber war der Volkspark Wilmersdorf. Das war direkt die Bezirksgrenze innerhalb West-Berlins. Also der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und besonders populär war das Programm RIAS 2. RIAS 2 war auch dann tatsächlich die Nummer 1. Und zwar komplett. Wir hatten ja keine Zahlen aus dem Osten. Man hat ja nur Zahlen aus West-Berlin und ein bisschen aus Bayern. Wir haben ja, wie gesagt, den Hof. Da waren die anderen Sendeanlagen. Da war kein Sendestudio, aber Sendeanlagen, die das Signal aus Berlin übernommen haben. Und nach der Wende haben wir dann die ersten Zahlen bekommen über Ostdeutschland. Ach. Also wie sieht es in den neuen Bundesländern, wie wir früher ja gesagt haben, das ist ja auch schon lange her, also jetzt schon 35 Jahre ist das ja alles schon wieder her, ne? 36 Jahre. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, so lange her. Und dann haben wir die ersten Zahlen bekommen, die waren so überwältigend. Wir waren die absolute Nummer 1 im gesamten Osten mit RIAS 2.
Wahnsinn.
Und es war natürlich toll, bei diesem Sender zu arbeiten. Und dann war natürlich auch der Blick für mich immer ganz gut. Am Anfang habe ich ja freiberuflich gearbeitet, deswegen waren es 3 Sender, der SFB, der RIAS und Radio Bremen. Das kam auch noch mit hinzu. Man hatte mich dann irgendwann mal während der Funkausstellung in Berlin gehört und dann hat man gesagt, oh, hättest du nicht Lust, auch bei Radio Bremen zu arbeiten? Toll, das war dann mein Ausflug Richtung Nordsee und mit Bremen und Bremerhaven. Ja, und dann hat mich der RIAS fest angestellt, 1987, und dann bin ich so lange geblieben, ja, bis RIAS 2 aufgelöst worden ist, nämlich bis 92, und da hatte ich ein Angebot von RTL, und dann fing das mit dem Fernsehen an, neben dem Radio.
Und war das Riester, also es war schon dazu da, um, sag ich mal, vor allem in Ostdeutschland oder Ostberlin die westdeutsche Botschaft zu bringen oder die amerikanische, ne, war ganz klar. Ja, heute würde man sagen, vielleicht so eine Art Gegenpropagandasender oder wie auch immer, ja, aber es war schon so ganz klar, wir wollen auch unsere Sicht der Dinge da rüberstrahlen. Aber gab es dann auch so Störsignale? Wurde der Sender selber gestört aus der DDR oder wie war das überhaupt?
Ja, der wurde sehr stark gestört aus der DDR. Mhm. Es gibt natürlich so Dinge, die besonders spannend sind, wenn man so in diese alten Zeiten des Kalten Krieges schaut. Also wie gesagt, 1946 gegründet. Erst ging es über Drahtfunk, also ganz am Anfang hieß der RIAS sogar Dias Drahtfunk im amerikanischen Sektor, also alte Telefonleitungen, weil keiner ein Radio hatte. Und dann gab es eben halt die ersten Radios, das war natürlich alles noch Mittelwelle. Und als die Stromsperren waren, während der Blockade, sind Lautsprecherwagen vom RIAS rumgefahren, haben die Nachrichten auf Marktplätzen in West-Berlin vorgelesen. Also das Wahnsinnsgeschichten, also wenn man sich das alles überlegt. Und eine Geschichte, die haben die meisten Menschen gar nicht gewusst. Es gab ein US-Militärkabel, das ist von Berlin durch die damalige DDR nach Bayern nach Hof gegangen. Und so kam nämlich das Programm dorthin. Damals gab es noch nicht die großen Satellitengeschichten, das fing ja auch alles erst an. Sondern das Programm wurde über ein US-Army-Kabel übertragen und im Grunde hätte man jederzeit das durchschneiden können, dass man zumindest aus Bayern nicht mehr sendet. Das hat man sich natürlich nicht getraut, weil das hätte natürlich sofort Stress gegeben zwischen den Alliierten auch.
Ach so, also es wurde geduldet.
Ja. Das war ja auch das Vier-Mächte-Abkommen, und zwar über ganz Deutschland. Das darf man ja nicht vergessen. Die meisten haben gesagt, ja, im Osten waren ja immer nur die Sowjets.
Ja.
Das stimmt ja gar nicht, weil es war ja für alle vier Mächte immer alles offen.
Ja.
Genau, es waren vier Sektoren und es konnten auch alle immer in den anderen Sektor. Deswegen gibt es ja auch dieses sowjetische Ehrenmal mit den Panzern, ne? Also vor dem Brandenburger Tor auf der Westseite, weil natürlich die Russen oder damals eben halt noch Sowjetunion genauso auch nach West-Berlin durften, wie auch die US-Soldaten in den Osten durften oder die britischen Soldaten, die französischen, die ja für die Westsektoren zuständig waren.
Spannend.
Ja.
Ja, und was hat Sie von Anfang an eigentlich motiviert, in einen Radiosender zu gehen? Was war der Auslöser?
Also ich fand Radio und Fernsehen beides sehr faszinierend. Und ich habe mit 13 ganz viel Radio gehört, sogar mehr als ferngeschaut. Und fand das einfach faszinierend, die Stimmen zu hören, nicht zu wissen, wer verbirgt sich eigentlich dahinter. Ja. Und dann habe ich also mir geschworen, mit 13 schon, ich werde Journalist. Ich wusste gar nicht, wie das damals hieß. Ich dachte, weil die hatten damals immer Zeitfunksendungen, haben vom Zeitfunk gesprochen. Haben gesagt, das war die Zeitfunksendung, bla bla bla. Also Echo am Morgen, Echo am Mittag oder Rundschau am Morgen und Rundschau am Mittag und Rundschau am Abend. Das war beim RIAS, das andere war beim SFB. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Zeitfunker werden. Und der sagte dann damals, mein Opa, ja, Zeitfunker, sowas gibt's doch eigentlich gar nicht. Doch, die sagen immer, das war eine Zeitfunksendung. Naja, das muss was anderes sein. Wahrscheinlich meinst du Journalist. Ja, Journalist. Und da habe ich geguckt, ja, also die Leute, die den Zeitfunk gemacht haben, die Zeitfunker, die waren Journalist. Und da habe ich gesagt, ich will Journalist werden. Und dieses Ziel habe ich verfolgt. Und ich habe nie was anderes gemacht. Seit 45 Jahren habe ich immer in den Medien gearbeitet.
Ja.
Mich hat natürlich Fernsehen auch fasziniert, vor allen Dingen Nachrichtensendungen. Ich habe gerne damals die klassischen Nachrichtensendungen geschaut. Es gab ja nur öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehanstalten. Das hat sich ja erst in den 80er Jahren verändert. Da kam der Privatfunk auch in Deutschland. Das heißt also, ich bin auch mit Tagesschau und heute mit den beiden großen Sendungen groß geworden. Und da hat mich auch immer die Nachrichtenlage halt interessiert. Und deswegen wollte ich auch Journalist werden. Ich wollte nie Diskjockey werden.
Ja.
Weil bei vielen haben wir gesagt, ah, Radio, das sind ja alles Diskjockeys. Nein, ich wollte Journalist werden. Und
für die Jüngeren DJ.
DJ, genau. Und wollte auch immer unbedingt im aktuellen Bereich arbeiten. Also nicht unbedingt, es gibt ja noch andere Sachen. Also gerade beim Hörfunk gab es ja damals, da hat man ja auch noch Hörfunk gesagt teilweise. Nicht nur Rundfunkradio, sondern Hörfunk, Feature-Abteilung und Hörspielabteilung und spezielle Abteilungen wie Sport, Politik und so. Ich wollte aber immer im Zeitgeschehen, im aktuellen arbeiten. Also im Zeitfunk beziehungsweise bei den Nachrichten. Und da bin ich auch eigentlich immer geblieben.
Jetzt waren Sie in beiden Welten, in den privaten und in öffentlich-rechtlichen.
Ja.
Ist da schon ein großer Unterschied wahrnehmbar gewesen? Und was ist das Wesentliche und was ist Ihre Erfahrung allgemein auch mit den öffentlich-rechtlichen?
Also die Öffentlich-Rechtlichen haben sich ja verändert. Also ja. Zu meiner Zeit, als es halt nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernsehen, Radio, Fernsehen gab, waren die Öffentlich-Rechtlichen noch etwas offener. ZDF galt damals als der Sender der Union. Das war der klare CDU-CSU-Sender. Heute ist es ja ganz anders. Es ist ja wirklich der linksgrünste Sender, den man sich vorstellen kann. In der ARD war es so, es gab die linken Stationen, die der SPD sehr nahe standen. Also wir hatten ja damals im Grunde im Westen drei Parteien, die wichtig waren. Und das waren CDU oder wenn man die CSU nochmal extra nimmt, also vier CDU, CSU, FDP und die SPD natürlich. Es gab die klassischen SPD-Anstalten, also Radio Bremen zum Beispiel, NDR sagte man auch, kam immer auf das Land drauf an. Manche waren dann auch eher CDU-lastig, also zumindest die Landesfunkhäuser, weil die CDU regierte. Und in Bayern wusste man Schwarzfunk, hat man immer gesagt. Also da war die CSU sehr dominant und in anderen Bundesländern, Baden-Württemberg war damals auch so ein typisches CDU-Land. Also wusste man, hat jemand einen Kommentar aus Bayern gesprochen, zum Beispiel in den Tagesthemen, dann wusste man, okay, das war jetzt ein...
Die Stimme der CSU.
Ja, die mehr Stimme der Union, sagen wir mal. Und wenn es von Radio Bremen kam, hatte man einen linken Kommentar. Und Klaus-Rüdiger May, der Historiker, hat mal bei mir in der Sendung gesagt, heute haben wir nur noch Radio Bremen. Also das heißt, nur noch links. Und das hat sich natürlich verändert. Und
wann war das so ungefähr, diese Veränderung?
Das kam mit der Wende, glaube ich. Echt? Also es fing schon vorher an, als die Grünen dann immer mächtiger wurden. Die kamen ja erst Anfang der 80er Jahre so richtig. Und je mehr die Grünen mitgespielt haben, desto mehr hat sich das auch verändert.
Aber ich finde es interessant, dass Sie sagen, okay, von vornherein war es eigentlich immer klar, es gibt eine gewisse politische Färbung bei den Kanälen.
Ja.
Niemand hat für sich behauptet, neutral zu sein. Ist das richtig?
Das kann man schon so sagen, aber man hat sich bemüht, journalistisch relativ neutral zu sein. Natürlich, klar, wenn ein Intendant von der CDU besetzt wurde, also ein CDU-Parteibuch zum Beispiel hatte oder der CDU nahestand, dann war der Programmdirektor von der SPD. Da hat man immer schon drauf geachtet, an die sogenannte Farbenlehre, dass man immer schön so, so und so, jeder bekommt dann noch sein, bei den Orchestern, die Sender ja damals auch fast alle hatten, hat man immer gesagt, okay, die Bratsche muss dann aber ein SPD-Parteibuch haben. aber der Flügel hat dann ein CDU-Parteibuch, so ungefähr. Ja. Und so war es auch, aber man ist anders miteinander umgegangen. Das heißt also, alle, die irgendeine Färbung hatten, haben trotzdem das Ganze gesehen. Und das war Journalismus, und zwar unabhängiger Journalismus und nicht unbedingt der Partei zu gefallen. Manche haben das auch gemacht, klar, gab es immer. Aber das hat so zugenommen nach der Wende, als die Grünen immer mächtiger waren, als die immer mehr die Institutionen dann hochgeklettert sind, die Alt-68er natürlich, die gesagt haben, wir müssen hier uns alles holen, wir müssen die alle unterwandern, ne? Sturm auf die Bastille in einer anderen Form. Also in die Gremien, man musste in die Gremien, man musste in Beamtenverhältnisse, also in alle wichtigen Positionen. Heute sind sie ja auch in den großen Unternehmen tätig, also bis hin zur Autobranche, die sie ja auch teilweise schwer vernichtet haben oder einen schweren Schaden zumindest zugefügt haben. Und das hat sich dann immer mehr entwickelt. So mit den 2000er Jahren wurde es immer heftiger. Und so die letzten 15 bis 20 Jahre hat das dermaßen zugenommen, dass man eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht mehr wiedererkennt. Weil durchweg, egal was man schaut, ob das ein Jugendformat ist wie Funk oder ob ich eine alte Sendung, also für die klassische ältere Zielgruppe über 70 teilweise sogar, mir anschaue oder anhöre, da merkt man sofort, es hat eine linksgrüne Färbung.
Dann kamen die Privaten auf einmal rein. Was war das für eine Veränderung für die Medienlandschaft damals?
Da hat man sich erhofft, dass es tatsächlich eine Belebung des Marktes gibt. Und diese Belebung, die ist dann tatsächlich auch gekommen. Das ist sofort dann eingetreten. Also man hat ja dann zunächst die Leute versucht abzuwerben von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Da hat man sich ein paar große Leute, ein paar große Namen rausgenommen. Nachher gab es das übrigens umgekehrt. Dann wurden die erfolgreich ohne Ende, die Privatstationen, wie zum Beispiel RTL, war ja 92 das erste Mal Marktführer. Da kam ich dann zu RTL vom RIAS. Und eben halt nicht nur Radio, 104.6 RTL. Und dazu kam eben halt RTL Television mit dem Frühstücksfernsehen. Das hieß damals noch Guten Morgen Deutschland. Und RTL Aktuell war also ein bisschen geteilt. Also die Nachrichten hießen auch schon RTL Aktuell. Und da wurde RTL halt Marktführer und da hat man halt gemerkt, die haben dann einen ganz anderes Selbstbewusstsein bekommen. Und dann ging das genau andersrum, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen von den Privaten sich Leute geholt haben oder auch versucht haben, in den Formaten die Privaten fast noch von rechts zu überholen, wie man so schön gesagt hat.
Und waren die auch schon politisch gefärbt oder wie war das? Da hat man oder erstmal komplett nur auf Unterhaltung gesetzt, ganz politisch?
Also politisch, man wusste schon, also Sat 1, damals war es ja noch Sat 1 als Einzelsender und dann kam ja immer mehr dazu, Kabel 1 und Pro7 und so weiter. Und so war es auch bei RTL. Also bei Sat 1 war es so, dass man gesagt hat, eher der Union nahe. Und traditionell RTL mit der Muttergesellschaft CLT aus Luxemburg, denn RTL steht ja eigentlich für Radio Tele Luxemburg. Mittlerweile ist ein großer Teil, zumindest in Deutschland, deutschen Unternehmen, also Bertelsmann natürlich als Hauptgesellschafter da drin. Da hat man gesagt, SPD nahe. Und so hat sich das so ein bisschen aufgedröselt, dazwischen waren immer so ein paar FDP-Leute. Und dann kamen die Grünen irgendwann.
Okay, aber bei den Privaten konnte man, wer war da für die CDU oder Union da?
Ja, da gab es dann Leute, die zum Beispiel auch von den Öffentlich-Rechtlichen rübergegangen sind. Ich kann mich an den ehemaligen Chefredakteur Mertes zum Beispiel erinnern. Und gab es noch
oder
einige.
Oder Kirch, Kirch gehörte doch.
Kirch, genau, der spielte eine große Rolle. Kirch hatte eine große Nähe zu Helmut Kohl.
Ja.
Kirch saß ja auch bei Axel Springer mit damals drin. Ja.
Okay, interessant. Also, aber jetzt haben Sie ja wirklich eine mediale Vielfalt erlebt, auch in Ihrer Geschichte und in der Entwicklung. Und heute sind Sie Teil eines Formats, was überwiegend nur auf Social Media ausgespielt wird. Wo würden Sie sagen, war die größte Veränderung in der gesamten Geschichte von, sage ich mal, öffentlich-rechtlichen Radiosender bis zum Fernsehsender im Privaten und jetzt, wo Social Media alles auch überspielt?
Also da muss ich natürlich nochmal die Zwischenstation vom großen Privatfernsehen, bundesweites Privatfernsehen, ich habe zwischendurch auch mal wieder Öffentlich-Rechtliches für die ARD gemacht, bundesweit, und in den dritten Programmen, den sogenannten, war ich lange Zeit beim Lokalfernsehen und Regionalfernsehen. Ich
war Sie waren beim Hauptstadt-TV, ne?
Ja, genau. Also erst also bei TV Berlin zunächst, dann bin ich zu Potsdam-TV. Das wurde dann Hauptstadt-TV, ist umbenannt worden. Dann bin ich wieder zurück zu TV Berlin und jetzt bei News seit September 2025. News ist natürlich ein Radio, das darf man nicht vergessen.
Okay.
Es gibt ja das Radio bundesweit auf DAB Plus und online kann man es natürlich auch hören. Also das ist das eine Bein. Also News besteht ja aus mehreren Beinen. Es ist eine neue, eine junge Plattform mit alten Hasen, mit vielen alten Hasen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Hauptsächlich natürlich aus dem Springerhaus, also Zeitungsleute, aber es sind auch Fernsehleute und Radioleute mit dabei. Das heißt also, wir machen auf der einen Seite einen Radiosender, wir machen gleichzeitig aber die Radiosendungen auch im Fernsehen, aber nicht im klassischen Fernsehen, sondern bei YouTube, X und natürlich in unserer App und bei news.de. Und wir haben natürlich auch noch in diesen beiden Formaten, also App und News.de, obwohl es ja eigentlich ein Format über zwei Ausspielwege, auch noch das klassische geschriebene Wort. Ne? Also insofern ist es eine ziemlich große
Breite aufgestellt. Ja. Aber in der gesamten Medienlandschaft oder das, was Sie jetzt so bisher erlebt haben, wo würden Sie sagen, waren für einen Medienmenschen, für einen Medienschaffenden oder einen Redakteur der größte Umbruch? Von öffentlich-rechtlichen zu privaten, gab es da die größten Verwerfungen vielleicht oder ist es jetzt auch, wenn man die Brille von öffentlich-rechtlichen aufsetzt, ist es jetzt das Internet, was für die gekommen und eine Herausforderung ist? Ich meine, wir haben ja wirklich immer wieder solche Kämpfe zwischen öffentlich-rechtlichen und den freien Medien, wir sind ja auch Teil des, sag ich mal, der freien Medien. Wir greifen sie an aus mehreren Gründen, aber unter anderem, weil sie halt so in diesen alten Dingen verharren. Und da würde mich wirklich mal interessieren, wie groß sind da diese Umbrüche bei den Medien und was hat da am meisten geschichtlich da geprägt?
Also ich kann ja jetzt bloß sagen, also ich möchte jetzt einfach mal sagen, was mich persönlich betrifft. Es gibt natürlich die große Brille, die ich mir jetzt aufsetzen könnte und sagen, die Medien haben sich so und so. Nein, das ist ja Quatsch. Ich rede jetzt einfach mal von mir. Ja. Der erste Wechsel oder der Umbruch, der erste Umbruch für mich war der Weg nach 11 Jahren komplett nur Radio, dann zum Fernsehen zu gehen und Fernsehen zu lernen mit 29, 30. Ja, 30 war ich, genau. Ich bin gerade 30 geworden. Warum bin ich erst so spät zum Fernsehen? Weil die alle gesagt haben, du siehst so jung aus, du siehst ja aus wie 15 und da war ich schon 25. Ernst, ne? Und dann haben die gesagt, du siehst einfach zu jung aus. Heute wäre es anders, wenn man sagt, oh, je jünger man auch aussieht, desto besser. Damals war es aber anders. Du musst schon dann, auch gerade wenn du im aktuellen Bereich Nachrichten und so Magazine arbeitest, da musst du schon dann auch ein bisschen seriöser aussehen und nicht so jugendlich. Ja, Frisur hat ja damals auch schon gesessen, ich habe auch schon Anzüge getragen, aber ich sah eben halt einfach zu jung aus. Deswegen so lange Radio, war aber wunderbar. Ich habe Radio geliebt und liebe es auch heute noch. Und dann kam der erste Umbruch für mich. Nicht kein Bruch, sondern Umbruch. Ich habe ja weiter Radio gemacht, aber ich bin zum Fernsehen gekommen. Und ich habe dann auch innerhalb von 3 Monaten Fernsehen gelernt. Und zwar alles. Und dafür war RTL gut. Das hätte ich bei der ARD niemals so lernen können wie bei RTL. RTL hat mich komplett ausgebildet. Was machen wir hier? Warum? Wie muss ich mich bewegen? Wie weit darf ich nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts? Was darf ich an Krawatten tragen? Was ist problematisch? Weil damals gab es noch die Blue Box. Heute ist es Green Screen. Damals gab es die Blue Box und da wusste man also alles, was blau ist, das darf man nicht tragen, verschwindet und mit den Haaren und so weiter und so fort. Und ich habe auch gelernt damals, dass ich ein bisschen abnehmen soll. Ich hatte mal auch ein paar Kilo mehr. Ich war zwar immer ungefähr so, aber hatte mal ein paar Kilo mehr. Und da hat der Regisseur bei RTL gesagt, mein Lieber, du bist zu fett, nimm mal ein paar Kilo ab. 5 Kilo wären ganz gut. Und die Haare müssen kürzer. Die waren damals auch noch ein bisschen länger.
Also es war nicht ein reines Frauenproblem. Die Männer mussten auch abnehmen
von der Kamera. Ja, genau. Also das war der erste Break. Okay, das ist aber wunderbar. Das war ja toll. Ich habe dann auch eben halt Fernsehen gemacht. Und dann hat sich das auch mal gedreht. Dann habe ich immer weniger Radio, immer mehr Fernsehen. Eine Weile sogar, als ich Chefredakteur wurde beim Fernsehen, habe ich gar kein Radio mehr machen können, sondern nur noch Fernsehen. Was heißt nur? War wunderbar. Ich war der Haupt-Anchorman jeden Abend. 10 Jahre lang habe ich die Hauptnachrichtensendung bei Potsdam TV, Hauptstadt TV später präsentiert. Und 6 Jahre davon war ich auch noch zusätzlich Chefredakteur und Chefmoderator. Das war dann natürlich auch wieder ein Break. Das Internet war insgesamt ein Break, weil man gesehen hat, oh wunderbar, es gibt noch mehr Ausspielwege. Ich habe gesagt, okay, Radio, dann kam ja DAB Plus auch neben UKW dazu. Mhm. Mittelwelle und Kurzwelle wurden so nach und nach abgeschafft. Klar, brauchte man dann nicht mehr. Und dann kam eben das Internet mit so vielen Möglichkeiten. Ich war auch einer, der das erste iPhone hatte, 2007. Sensationell mit den E-Mails, das fand ich so klasse. Und dann hat sich das ja alles nochmal verändert mit Social Media. Da wurde ja nochmal vieles anders, weil da waren ja eben keine Zeitungsredaktionen drin oder Fernseh- und Radioredaktionen, Chefredaktionen, die gesagt haben, ja, das ist ein Thema, das ist kein Thema, sondern auf einmal konnte jeder seine Meinung sagen. Fing erstmal an so mit, wie Zuckerberg auch angefangen hat, Zuckerberg mit seiner Ich wollte Mädchen kennenlernen Geschichte. Und dann wurde es ja aber immer wichtiger, immer gewichtiger. Und dann gab es ja immer mehr Plattformen, die eigenen dann nochmal von Meta, die ja dann umbenannt wurden. Erst war es ja der Facebook-Konzern, dann Meta und vor allen Dingen auch Twitter beziehungsweise X. Sensationell. Also für mich ist jetzt im Moment X am wichtigsten, weil es ist für mich die interessanteste Plattform und man trifft dort auch
das politische Geschehen.
Ja, die interessantesten Leute, die auch sehr interessant mit einem diskutieren. Manche sind natürlich trotzdem platt und sagen, alles Nazis. So unter dem Motto, alles, was nicht links ist, sind ja automatisch gleich Nazis. Wird man ja sofort geframed in diese Richtung. Das ist natürlich der nächste große Umbruch gewesen. Und jetzt bei einer Plattform, die eben alles bedient. Ja. Wir machen ja auch Social Media ganz, ganz stark. Also einmal News als Sender. Ich sage jetzt mal Sender. Wir sind ja hauptsächlich ein Sender. Wir haben ja auch eine Rundfunk- und Fernsehlizenz. Aber auf der anderen Seite auch noch auf Social Media jeder selbst. Also wir sind alle noch mal unsere eigene kleine, in Anführungszeichen, Firma, obwohl ich auch festangestellter Redakteur und Moderator bei News bin. Also ich gehöre natürlich zu diesem Unternehmen und trotzdem findet es das Unternehmen gut, dass wir selber auch Aktivitäten haben und nicht sagt, wir sollen uns irgendwie distanzieren und sagen, hier bin ich rein privat, was ja auch Blödsinn ist. Man steht immer dann für ein Unternehmen, gerade wenn man sein Gesicht raushält. Also wir machen das ganz bewusst. Natürlich, ich bin einer von News und wenn man meinen Privataccount sieht, gibt es immer auch die Verlinkung zu News.
Ganz kurze Frage, die mich interessiert. Redet man im Radio anders als im Fernsehen?
Ja, ein bisschen. Ja? Man wird ja auch angetrieben durch die Kopfhörer. Radio ist ja klassisch mit Kopfhörer. Hm. Da hört man sich ja auch selber.
Ja.
Beim Fernsehen hat man das ja nicht. Da hat man nur diesen kleinen Mann im Ohr, damit einem der Regisseur sagen kann, werd mal kürzer, länger oder Achtung, die Leitung steht nicht oder was weiß ich, überbrück mal. Und das wird einem natürlich beim Radio auch gesagt. Da habe ich ja auch einen Producer, der mir die ganze Zeit immer sagt, so Achtung, jetzt ist das da, Leitung steht und werd mal ein bisschen schneller, schlaf nicht ein oder so. Das kommt ja immer vor. Man arbeitet natürlich viel mehr mit der Stimme. Und man ist dynamischer, sagen wir mal so, weil man natürlich sagt, hier ist News Live am Abend. Und beim Fernsehen würde man sagen, News Live am Abend, herzlich willkommen.
Ja,
okay. Meine Damen und Herren, ich habe ja das Damen und Herren wieder eingeführt.
Ach so.
Ja, nachdem es die Tagesschau abgeschafft hat, heißt es bei mir jetzt immer, guten Morgen, meine Damen und Herren, guten Abend, meine Damen und Herren.
Sehr gut. Da tun sich wieder Lücken auf.
Ja.
Würden Sie sagen, Sie sind irgendwann mal, es gab so einen Bruch bei Ihnen, wo Sie sagen, okay, ich meine, News ist ja nochmal was ganz anderes.
Ja.
Es ist kein Mainstream, es ist kein Privatsender, es ist nicht etabliert, es ist neu. Inhaltlich, politisch schon zwischen AfD und Union irgendwo, würde ich sagen.
Konservativ.
Konservativ, sagen wir mal, genau. Waren Sie immer schon politisch so oder gab es einen Moment, wo Sie sagen, da ist mein Schlüsselerlebnis, da hat mich irgendwas zum Umdenken bewegt?
Nee. Das ist, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe auch schon als Kind ganz gerne Anzüge getragen.
Ach so.
Zu mir hat mal jemand gesagt, du bist aus dem Mutterleib mit dem Mercedes im Anzug rausgefahren. Aber ich finde es einfach okay, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie was Politisches, sondern ich mache das einfach, weil ich mich gerne schön anziehe.
Aber ist auch ein Statement,
ja, vor
allem in Berlin.
Das muss dabei sein, also Einstecktuch ganz wichtig bei mir, neben also der Krawatte.
In und Kreuzberg fällt man auf.
Ja, man fällt schon auf. Ja, aber auch mittlerweile in den gut bürgerlichen Bezirken, ich wohne ja auch in einem im Südwesten, also war auch einer der Betroffenen in Sachen Stromausfall.
Ach so,
ja,
okay.
Kai Wegner, da haben wir ihn wieder. Ja, nee, ich war immer eigentlich ein Konservativer, aber das Spektrum war breit. Das ging von, sagen wir mal, vom Seeheimer Kreis der SPD über die FDP bis hin zur CDU, CSU. Ja gut, mittlerweile ist das Spektrum erweitert. Jetzt haben wir ja auch noch die AfD dabei.
Ja, also Seeheimer Kreis, für die, die es nicht wissen, ist ein konservativer Kreis oder sagen wir mal, ein rechterer Kreis in der SPD.
Ja. Also Helmut Schmidt würde man wahrscheinlich heute nicht mehr in der SPD aufnehmen.
Ja.
Und Helmut Schmidt hat mich auch als Kind sehr geprägt zur Politik gebracht. Der war ja Bundeskanzler. Ja. Auch wie er sich verhalten hat während der Terrorzeit der RAF. Für mich immer noch einer der großartigsten Kanzler, die wir hatten. Also Adenauer, na klar, den habe ich aber nicht kennengelernt. Also den habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Aber Helmut Schmidt, der hat mich, weil ich mich sehr früh für Politik schon interessiert habe, auch Bundestagsdebatten schon gesehen habe, hat mich sehr geprägt. Und dann von Helmut zu Helmut war es wirklich Helmut Kohl, den ich sehr beeindruckend fand. Vor allen Dingen, als die Mauer gefallen ist, sensationell, wie er sich mit seiner Frau Hannelore hingesetzt hat und einfach mal dieses, ich glaube, 10 Punkte waren es damals, dieses 10-Punkte-Programm runtergeschrieben hat. Ne? Großartig.
Ja, es ist mit Sicherheit eine spannende Zeit gewesen, die ich leider nicht bewusst erleben konnte. Aber desto besser ist es, wenn andere Leute darüber berichten können. Wie haben Sie persönlich eigentlich den Wandel, den politischen Wandel vielleicht auch erlebt? Ich meine, Sie waren jetzt doch schon immer wieder mal bei Öffentlich-Rechtlichen. Und wenn Sie sagen, Sie waren eher konservativ immer, dann mussten Sie ja unweigerlich auf gewisse Widerstände auch gestoßen sein, oder?
Es waren schon Leute da, die mich verhindern wollten und es gab auch Leute, die mich verhindert haben.
Okay.
Es war natürlich schon ganz merkwürdig, ich als Konservativer bei Radio Bremen, dem linksten Sender, den es damals schon in der ARD gab, aber trotzdem gab es da damals einfach das Problem nicht. Man hat mich machen lassen und mich, glaube ich, da gar nicht mal so stark behindert. Schwieriger war es dann schon, beim RIAS gab es gar kein Problem. Ja gut, der RIAS, ich war beim RIAS angestellt, da war Ronald Reagan, der Präsident der USA, da war Eberhard Diepgen von der CDU, der regierende Bürgermeister von West-Berlin und Helmut Kohl war der Bundeskanzler. Also das heißt, es war alles sehr konservativ, da habe ich natürlich reingepasst und das RIAS-2-Team bestand nicht nur aus CDU und CDSU-Anhängern, aber sagen wir mal schon, wir waren insgesamt etwas konservativer schon geprägt. Das ist klar, da gab es kein Problem. Probleme gab es eher beim damaligen SFB, beim Sender Freies Berlin. Der war natürlich stark SPD geprägt. Als Diebken dann Regierender Bürgermeister wurde, kam dann auch die Union so ein bisschen zum Zuge, auch über einen Intendanten, nämlich Lothar Löwe, ganz bekannt, der ARD-Korrespondent, der ausgewiesen wurde aus Ost-Berlin, weil er eine Wahrheit gesagt hat, dass jedes Kind weiß, dass hier an der Mauer auf Menschen wie auf Hasen geschossen wird. Dann hat man ihn ausgewiesen und dann wurde er eben halt, nachdem er ARD-Korrespondent in Ost-Berlin für die ARD war, beim Sender Freies Berlin Intendant. Da war es dann ein bisschen konservativer, da habe ich dann auch noch mal ein Stückchen Karriere machen dürfen. Mhm. Aber danach war es dann einfach auch vorbei. Es gab mal zwischendurch ein Gespräch mit einem Abteilungsleiter, der sagte, ich würde dich gerne wieder zu deinem Heimatsender zurückholen. Ja, weil ich meine erste Moderation tatsächlich am 14. Mai 1981 beim SFB gemacht habe. Habe zwar Reportagen schon beim RIAS gemacht, die Moderation war kurze Zeit später, im Juni, habe ich beim RIAS dann den Treffpunkt moderiert, bei RIAS 2. Ganz bekannte Jugendsendung war das, Magazinsendung mit Politik und guter Musik. Und der wollte mich halt zurückholen zum SFB, damals hieß er sogar noch SFB. Das ging aber nicht, weil schon in seinem Vorzimmer saß ein Mann, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat gesagt, schön, dass du hier bist, aber ich werde dafür sorgen, dass du hier nie wieder reinkommst. Du bist uns einfach nicht links genug.
Echt so offen?
Ja, so offen. Das hat er mir ganz offen gesagt. Und deswegen ist tatsächlich dieser Wunsch dieses Programmchefs nicht zustande gekommen, weil von unten dann, also eigentlich ein Mann, der gar keine wichtige Position hatte, aber der konnte natürlich so ein bisschen das Rascheln im Laub.
Ja.
So, ne? Und dann würde, nee, der nicht. Und dann, nein, der würde bloß hier unsere innere Ruhe zerstören, unsere Redaktionsgemeinschaft und so weiter und so fort. Und so sind Sachen verhindert worden und so läuft das natürlich.
Ja, heute auch, wahrscheinlich auch noch viel stärker.
Noch viel stärker, also bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, gut, da will ich ja auch nicht mehr hin. Also,
Also wenn. Haben Sie abgeschlossen mit der Karriere beim
ARD? Ich bin froh, dass ich bei News bin. Ich bin froh, dass ich mit Julian Reichel zusammenarbeiten kann, den ich übrigens für den besten Chefredakteur der Bild-Zeitung halte. Das habe ich nicht jetzt gesagt oder das erste Mal gesagt, weil ich jetzt bei News arbeite. Das habe ich 2001 gesagt, als Chefredakteur bei Hauptstadt TV in meiner Fernsehsendung, die ich moderiert habe. Da hatte ich ein Beispiel aus der Bild-Zeitung gezeigt, wie frech und wie unerschrocken er mit der Corona-Berichterstattung umgegangen ist.
Nicht, ne? 2001, sondern
2021. So, ja, genau. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. 2021, na klar.
Ja.
2021, da habe ich das als Beispiel gezeigt und habe gesagt, das ist sensationell, wie Julian Reichelt das macht. Dann wurde er ja dann, ja, auch durch, ich würde mal sagen, dass hauptsächlich durch Intrigen wurde er rausgedrängt, wurde von seinem Posten enthoben, kam ja dann erst mal wieder und dann aber dann endgültig. Und ich habe es dann immer wieder, auch als er dann endgültig weg war, gesagt, das ist sehr schade für Axel Springer, weil für mich ist das der beste Chefredakteur, den man sich gerade in der heutigen Zeit wünschen kann, der nicht nur die Zeitung, die klassische Papierzeitung, die Printausgabe im Kopf hat, der online alles weiß, der einen Fernsehsender aufbaut, Social Media beherrscht. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass ich heute mit Julian Reichel zusammenarbeiten kann.
Stichwort Corona. Hat Sie die Berichterstattung darüber damals überrascht von den Öffentlich-Rechtlichen? Und wie haben Sie allgemein diese Zeit wahrgenommen?
Es hat mich vor allen Dingen überrascht, nicht nur das, was bei den Öffentlich-Rechtlichen passiert ist, sondern was bei mir im Hause damals passiert ist, nämlich bei Hauptstadt TV, dass mir gesagt wurde als Chefredakteur, so, hört mal alle her, also von der Geschäftsleitung kam das, wir sind ab sofort der Corona-Sender.
Das heißt?
Das heißt, ich habe es dann gemerkt, ich habe das erst im ersten Moment nicht so ganz verstehen wollen, sagen wir es mal so, ich habe mir schon gedacht, was das vielleicht heißen könnte, dass wir auf Linie gehen in der Berichterstattung, die dann auch die öffentlich-rechtliche Linie war und eigentlich auch bei fast allen anderen privaten Medien. Nämlich alles übertragen, also Drosten, 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 Wieler, 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 Merkel, Merkel, Merkel und alternativlos, alles ist alternativlos. Spahn spielt ja damals auch noch eine Rolle, aber vor allen Dingen auch Lauterbach, der ja auch damals schon sehr laut war. Lauterbach war ja der Liebling der Talkshows, vor allen Dingen bei Herrn Lanz immer beim ZDF. Und ich habe dann angefangen, Leute, die kritisch waren, einzuladen zum Interview. Und da war zum Beispiel ein Richter aus Berlin. Die haben sich dann damals zusammengetan, die Richter und die Staatsanwälte, und haben dann einen Verein gegründet, also kritische Staatsanwälte und Richter. Und den habe ich eingeladen. Und da haben wir darüber gesprochen, wie weit diese Corona-Maßnahmen überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Mhm. Das fand man gar nicht gut. Und ich habe dann gesagt, ich werde ihn wieder einladen. Und das wollte man eigentlich verhindern. Aber ich habe es dann trotzdem getan, qua Funktion, weil ich einfach gesagt habe, Moment mal, ich bin hier der Chefredakteur. Ich bin der Haupt-Anchorman hier der Nachrichten, und ich werde ja wohl da noch mal ein Wort mitreden können. Das hat man dann auch zugelassen, aber dann hat man immer mehr Leute um mich rum platziert, die gedrückt haben, so CVDs, das weiß man ja von der Tagesschau, dass die Chefs vom Dienst manchmal mächtiger werden oder mächtiger sind als der Chefredakteur. Und so kam es dann natürlich dazu, dass ich dann ja mich schon eingeengt fühlte. Man hat mir dann auch immer mehr Sendungen gegeben. Ich musste dann immer mehr moderieren unter dem Motto, ach, mach doch mal mehr als Chefmoderator noch hier die Sendung. Das heißt, man hat weniger Zeit, sich um die Themen zu kümmern. Man kriegt dann halt die Themen vom CVD. Und da hat sich einiges geändert. Und da habe ich gesagt, okay, das schaue ich mir jetzt noch eine Weile mit an. Und das habe ich mir dann bis 23 angeschaut. Das waren ja so die Ausläufer der ganzen Corona-Folgen. Ich meine damit also der rechtlichen Corona-Folgen, ja. All das, was da passiert ist. Dann habe ich gesagt, so, jetzt kündige ich. Und dann habe ich zum 31. Mai meinen Vertrag gekündigt als Chefredakteur und bin dann zu TV Berlin zurück. Da hatte ich ja auch lange Zeit schon vorher gearbeitet, seit 94, da hieß es noch 1A Fernsehen.
Das ist auch ein Privatsender.
Ja, ist ein Privatsender. Der hieß am Anfang 1A Fernsehen, ist groß gegründet worden. Ulrich Schramoni war mit dabei als Gründer, der auch 100,6 den ersten Privatsender in West-Berlin gegründet hat. Time Warner, also der große Warner-Konzern, George Soros war übrigens auch einer der Gesellschafter. Echt? Also es war ganz interessant, also war relativ groß gestartet als Lokalfernsehen, und dann sind aber die Gesellschafter ständig raus, rein. Kirch war dann Gesellschafter, Springer war Gesellschafter, und mittlerweile ist es eben halt die Gott-Media-Gruppe, die ja auch Hamburg 1 und noch ein paar andere Fernsehsender betreiben. So, dann bin ich da hingegangen, und die haben dann witzigerweise kurze Zeit später, nachdem ich wieder da war, Hauptstadt-TV gekauft. Von der Hofbauer Stiftung, von der evangelischen Hofbauer Stiftung. Der Sender gehörte zunächst als Potsdam TV.
Sie sind noch weggerannt, und sie sind ja ihnen hinterher, sozusagen.
Richtig, so ungefähr. Also der Sender gehörte ja eigentlich mal ursprünglich zum Tagesspiegel, zum Potsdamer Neuesten Nachrichten. Also ja. Holzbrink-Gruppe ist dann an die evangelische Hofbauer Stiftung in Potsdam verkauft worden. Und dann wurde es wiederverkauft. Da gab es dann mal zwischendurch einen anderen Besitzer, den ehemaligen Geschäftsführer des Senders. Und dann ging es zu TV Berlin. Und dann kam ich wieder zu, das war witzig, ich war dann wieder bei Hauptstadt TV, und da war ich wieder der Anchorman neben TV Berlin. Und in Hamburg war ich dann eben halt auch zu sehen, und in Baden-Württemberg, also ein Riesensendegebiet. Und das habe ich ja gemacht bis August 2025. Und dann gab es aber vorher schon Kontakt. Also schon über einen längeren Zeitraum hatte man mich angesprochen bei News, ob ich die Lust hätte, dort rüber zu kommen und da Radio und YouTube zu machen. Also Radio und Fernsehen, könnte man eigentlich sagen. Und als das Angebot kam, dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, da will ich dabei sein.
Ja.
Das gönne ich mir jetzt noch mal.
Für die alten YouTube-Hasen, die nur YouTube kennen und nicht das Fernsehen, wie misst man die Einschaltquoten tatsächlich beim Fernsehen? Und sind sie besser oder schlechter noch als manche YouTube-Videos?
Ja, da gibt es das sogenannte GfK-Meter. Das sind Geräte, die stehen im Haushalt. Die sind verbunden mit der Telefonleitung. Und da gibt es eben halt so, ich glaube, es sind so 5000 Haushalte bundesweit, repräsentativ ausgewählt. Nach Einkommen, Schulbildung und so weiter und so fort. Und dann muss man immer dann angeben, welchen Sender man schaut und wie viele zuschauen aus der Familie. Und diese Daten werden nachts abgefragt von der GfK.
Manuell gibt man das ein?
Derjenige, ja, das geht wohl automatisch, aber man muss noch eingeben, wie viele Personen gucken. Soweit ich das verstanden habe. Ich habe sowas noch nie gehabt, dieses GfK-Meter, aber das ist immer noch die Währung. Und dann werden diese Daten übertragen, und daraus hat man dann die Einschaltquoten, ne? Also kann man dann sehen, also Zielgruppe von bis. Deswegen ist so wichtig zu sagen, wer ist mit dabei? Welche Schulbildung haben die Leute? Wie alt sind die? Das ist ganz wichtig wegen dieser Zielgruppe 14-49, die heute eigentlich gar nicht mehr die Hauptrolle spielt, weil man weiß ja, auch hier übrigens bei Social Media oder auch bei YouTube, dass gerade die Alten auch sehr aktiv sind, die also über 49 sind, also 50 und dann bis ins hohe Alter. Also ich kenne Leute, die sind über 80 und die sind total affin in Sachen YouTube. Mhm.
Es ist ja spannend, weil das heißt, eigentlich ist ja die Datenlage meiner Meinung nach dann nicht so ganz klar. Weil wir sehen ja bei YouTube direkt ganz genau in Echtzeit, wie viele Leute schauen es sich gerade an, wie alt sind sie, welche Interessen haben sie, welches Geschlecht. Das ist einfach, weil halt die Datenlage bei den mich interessiert die Frage schon, weil bei Öffentlich-Rechtlichen wird gerne davon gesprochen, dass sie ja so hohe Einschaltquoten haben bei einer Sendung XY und dass sie noch mal einen Einfluss haben. Und die Frage ist tatsächlich, haben sie noch diesen Einfluss, den sie von sich behaupten, oder ist es doch eher ein Scheinriese mittlerweile?
Ja, es ist ein Riese durch die Verbreitungswege. Man kommt an denen ja gar nicht vorbei. Und es gibt ja auch diese Kanalbelegung, die automatisch immer ARD und ZDF auf die Plätze 1 und 2 im Fernseher platziert. Ne? Mhm. Das ist also schon so vorgesehen.
Ja.
Das soll ja sogar noch ein bisschen extremer werden. Man plant ja ein Gesetz, dass man quasi sagen kann, also hier sind die Relevanten und die anderen brauchen wir gar nicht mehr oder werden gar nicht mehr angezeigt, auch bei YouTube und so. Da gibt es ja viele Ideen bei Leuten, die uns am liebsten weghaben wollen.
Sagen wir also, mal dass ganz man deutlich. Medien für vertrauenswürdig einstuft und welche nicht und entsprechend die Algorithmen dann angepasst werden sollen, so wie ich das verstanden habe.
Ja. Genau.
Okay.
Ja, und na klar, haben die hohe Quoten allein schon dadurch, dass sie eine Mega-Verbreitung haben und einfach mal diese, ich glaube, wie viel sind das? 10 Milliarden?
Mittlerweile müssen schon 10 Milliarden sein.
So, also 9 etwas, so knapp 10. Mhm. Ja. Und da muss man ja sehen, das sind ja nur die Beiträge aus dem Rundfunkbeitrag. Ne? Viele sagen noch, GEZ, die gibt es ja nicht mehr. Es gibt den Rundfunkbeitrag, was übrigens eine rechtliche Komponente ist, die eine große Rolle spielt, weil nämlich die Finanzämter für den Rundfunkbeitrag zuständig sind.
Das ist unfassbar. Und
nicht mehr, ja, genau. Nicht mehr die Rundfunkanstalten mit ihren GEZ-Kleinbetrieben, die sie
also auch eigentlich ist es eine Steuer.
Ja.
Wenn schon das Finanzamt hinterherläuft, ja, eine staatliche Behörde für einen angeblich unabhängigen Sender.
Ja.
Das ist, finde ich sehr interessant.
Und dann darf man nicht vergessen, sie haben ja auch alle noch Werbetöchter.
Richtig.
Und da wird auch nochmal verdient. Also, und dann gibt es doch die Sponsoring-Geschichten, das machen natürlich auch die Werbetöchter. Und das sind immer hundertprozentige Unternehmen der Rundfunkanstalten. Das gibt es vom ZDF und von allen Landesrundfunkanstalten. Dann gibt es natürlich auch noch die Deutsche Welle, das Auslandsfernsehen, was auch sehr viel Geld bekommt. Das ist wird nicht finanziert aus den Rundfunkgebühren, das wird wieder aus Steuergeldern finanziert. Das ist auch ganz wichtig noch zu wissen. Es gibt ja neben ARD und ZDF auch noch das Deutschlandradio.
Genau.
Dazu gehört der Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova mit 3 Programmen, mit 2 Standorten, nämlich in Berlin und vor allen Dingen in Köln, da ist ja der Hauptsitz. Berlin ist das alte RIAS-Gebäude. Ja, also da ist sogar noch ein bisschen was von RIAS 1 übrig geblieben, von RIAS 2 ist gar nichts übrig geblieben und das ehemalige RIAS TV, das ist ein, ja, da werden vielleicht noch 2 Leute da sein, Deutsche Welle Fernsehen, unser Auslandsfernsehen.
Okay, und würden Sie sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen viel spendabler sind, was Gehälter, was überhaupt, oder sie sind so aufgebläht, sehen sie da vielleicht auch wirklich Einsparpotenzial, was allein schon zum Vergleich mit den Privaten, wie es lief, wie würden Sie das einschätzen?
Die Öffentlich-Rechtlichen haben ja diese Tarifverträge, die sind natürlich ausgehandelt zwischen den Gewerkschaften und den Landesrundfunkanstalten oder auch der Bundesanstalt ZDF oder Deutschlandradio. Also insofern gibt es natürlich da so feste Tarifverträge, an die muss man sich dann halten. Das sind aber die einen Verträge, was weiß ich, für Redakteure und Techniker und so weiter. Oben, da hat man ja mittlerweile gemerkt, nach oben ist auch tatsächlich nach oben alles offen. Da werden ja auch Sonderverträge gemacht. Das sind ja auch Zeitverträge, muss man natürlich dazu sehen, bei Intendanten, Programmdirektoren und ähnlichen Personen. Was aber auffällt, ist, dass unten, also vor allen Dingen bei den freien Mitarbeitern, die Leute alle weggeschossen werden. Das sieht man jetzt ganz deutlich auch beim RBB, wie viele Leute da einfach jetzt gehen mussten oder weniger beschäftigt werden, bis gar nicht mehr beschäftigt werden, keinen neuen Vertrag bekommen haben als Freiberufler oder auch Zeitverträge, einfach keine Zeitverträge mehr verlängert worden sind, beziehungsweise neue Zeitverträge abgeschlossen wurden, sondern die mussten einfach gehen. Und wenn man natürlich jetzt auch noch unliebsam ist, also vielleicht eine leicht konservative Meinung hat, dann hat man ja eh keine Chance mehr. Also oben wird sich ordentlich bedient. Da schaut die Politik zu, weil die Politik sitzt ja in den Rundfunkräten oder auch im Fernsehrat beim ZDF. Die entscheiden ja da ganz kräftig mit und lassen das zu. Man könnte sparen, also man könnte sehr viel sparen. Natürlich versucht man es jetzt, indem man Rundfunkprogramme abschafft, indem man Fernsehprogramme auch irgendwo anders hinlegt, vielleicht in eine App oder auch dann einstellt oder zusammenlegt. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Außerdem braucht man dieses System in dieser Größe jetzt nicht mehr. Als es mal angefangen hat, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war das halt anders. Da haben die Alliierten dieses öffentlich-rechtliche System im Westen geschaffen, damit ja freie Presse möglich ist. Und auch, und da war der Rias natürlich, der nicht zum öffentlich-rechtlichen System gehörte. Der hatte zwar, ja, wie nannte der Mann das damals, also das war so eine komische Formulierung, also man war ohne Stimme, also beratendes Mitglied, wurde, hieß diese Formulierung. Man war in der ARD als beratendes Mitglied und durfte daher das ARD-Korrespondentennetz teilweise benutzen und RIAS-Korrespondenten wurden auch der ARD zur Verfügung gestellt. Aber man war kein Teil der ARD, konnte man ja auch nicht, weil man ja den Amerikanern gehörte, den US-Amerikanern. Also insofern war das besonders für West-Berlin oder aus West-Berlin, aber alles andere war ja ARD. Und es gab ja in Berlin dann eben halt auch die Landesrundfunkanstalt SFB, damit man auch dann sauber war. Am Anfang gab es die ja noch gar nicht, sondern Programme vom NDR und WDR, beziehungsweise das war noch ein Sender, NWDR Berlin. Die hatten ein Studio in Berlin und haben eben halt auch Programm für Berlin gemacht. Und aus diesem NWDR wurde dann in Berlin der SFB und NDR und WDR wurden dann eigenständige Landesrundfunkanstalten für den Norden und für den Westen. Ne?
Wahnsinn.
Also und diese Zeiten sind ja vorbei. Wir haben ja jetzt alles. Wir haben Privatsender im Radio, im Fernsehen. Wir haben die vielen, vielen Medien, also wie zum Beispiel hier die Junge Freiheit. Gut, das ist ja eigentlich ein Printformat, aber mittlerweile ist es ja genauso auch ein Digitalformat. Ne?
Ja, wir erleben ja auch diesen Wandel. Genau, wir sind vom anderen Weg gekommen, quasi aus der Print in und sind noch bei der Print. Das ist noch immer unser großes Hauptprodukt. Aber wir wissen, dass wir da auf jeden Fall Bewegtbild brauchen, damit wir die Leute erreichen. Und das wäre genau meine Frage als nächstes. Wie viele Leute erreichen Sie da draußen jetzt mit News?
Also wir müssen mal noch auf die Einschaltquotenmessung, also auf die sogenannte MA beim Radio warten. Da sind wir jetzt noch nicht drin, weil wir sind ja auch jetzt erst in den letzten Monaten auf DAB Plus gestartet. Vorher gab es das Radio auch schon online auf der App und bei news.de. Jetzt sind wir aber im klassischen Radio zu empfangen. DAB Plus hat ja mittlerweile auch fast jeder. Irgendwann wird ja auch UKW abgeschaltet, also FM. Und das ist halt die Zukunft. Deswegen sind wir, haben wir gleich gesagt, wir gehen nur auf DAB Plus. Und wir sind ja jetzt in fast allen Bundesländern, in vielen Bundesländern, in fast allen, ich glaube 10 sind wir mittlerweile oder 11 oder 12 mittlerweile vertreten. Und teilweise gibt es ja Überlappungen. Insofern, wie war nochmal die Frage?
Wie viele Leute erreichen Sie?
Ja, wie viele Leute erreichen wir? Also beim Radio wissen wir es noch nicht. Bei X und bei YouTube, vor allen Dingen YouTube, da wissen wir es natürlich immer bei den Sendungen. Und wir spielen ja auch nochmal Segmente aus, die auch nochmal viele Leute erreichen. Und wir erreichen zum Beispiel mit unserer Morgensendung News Live, die geht ja auch sehr lang, die geht ja viel länger als meine Sendung, also die ist ja 3 Stunden lang, da erreichen wir jetzt schon teilweise 800.000 Leute weit, also in Richtung Millionen geht das schon. Und mit der Abendsendung, die ja nur in Anführungszeichen 1 Stunde lang ist, erreichen wir auch schon teilweise bis zu 180.000 Leute pro Folge. Also diese 800.000 war jetzt zum Beispiel, das war ein sensationeller Wert natürlich. Mhm. Ne? Man guckt natürlich immer auf die Tage, man guckt auf die Woche, man guckt auf die ausgespielten, ausgeklippten Sachen, die noch mit dazugehören. Und wenn wir die noch dazu nehmen, kommen wir sogar noch auf höhere Quoten, auch am Abend. Und wenn man das einfach zusammennimmt, das Produkt, also wir sagen jetzt News Live und News Live am Abend, dann dann knacken wir locker mal mit jeder Sendung eigentlich, nicht unbedingt mit jeder, aber mit vielen Sendungen auch die Millionen.
Ist News ein anderer Arbeitgeber als die anderen bisher?
Ja, schon. die Stimmung ist dort, glaube ich, so sensationell gut.
Ja?
Ich meine, Sie kriegen es ja mit. Sie sind ja bei mir öfter Gast.
Genau.
Es sind Profis.
Ja.
Es sind viele Leute natürlich, die vorher bei Springer gearbeitet haben. Klar, die gerne mit Julian Reichelt weiterarbeiten wollten. Viele von der Bild, viele von Welt. Jetzt ist Gunnar Schopelius gerade zu uns gekommen, also wirklich ein Aushängeschild der BZ, lange Zeit und Bild natürlich auch, hat auch Welt und hat Morgenpost, als sie noch zu Springer gehörte, gemacht. Also er war ja eine große Nummer dort auch im Haus. Es gibt eben halt Leute, die auch aus den audiovisuellen Medien kommen. Mein Kollege Puruka zum Beispiel, der auch schon vorher viel Radio gemacht hat bei den Sendern in Berlin-Brandenburg. Oder jetzt auch Fernsehleute wie Norbert Dobeleit, der Olympiasportler, der ja für uns auch Medaillen geholt hat, der ja auch als Journalist, als Moderator arbeitet. Der kommt also mehr so vom Fernsehen. Also da merkt man es eben halt, also die Kompetenz ist einfach da. Ja, und es ist ein tolles Team. Also es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und die Stimmung ist immer gut. Die Stimmung ist gut, selbst wenn wir wirklich angespannte Nachrichtenlagen haben. Ist nicht immer so einfach, weil wir haben ja zum Beispiel gestern die Sendung, da haben wir alles nochmal wegen Wegner, da kam das raus mit Wegner, dass er erst ab 12:45 telefoniert hat, weil es eben halt durchgeklagt worden ist von einem Medium hier in Berlin. Und da mussten wir alles ändern. Das war natürlich dann nochmal hektisch kurz vor der Sendung.
Ja.
Aber es macht einfach Spaß. Es ist wirklich toll.
Sehr gut.
Und das Team besteht vor allen Dingen aus ganz jungen Leuten, dann die mittleren Jahrgänge, bis hin zu ganz alten, die eigentlich schon Pensionäre sind, die schon Richtung 80 gehen, die aber einfach immer noch arbeiten wollen. Und das ist wirklich eine sensationelle Kombination, muss ich sagen.
Sehr gut. Wenn Sie jetzt zum Abschluss einen Menschen ansprechen würden, einen jungen Menschen, der vielleicht auch ins Journalistische rein will.
Ja.
Was würden Sie ihm heute raten, aus heutiger Sicht? Was sollte der tun?
Er sollte sich vielleicht ein bisschen orientieren an diesen alten guten Regeln, die wir hatten. Also, und das ist einfach, ich muss dann wieder den großen Hans-Joachim Friedrichs zitieren. Das, die Jüngeren werden ihn vielleicht nicht mehr kennen, vielleicht mal googeln. Der war also News-Anchor, würde man heute sagen. Er hat die Tagesthemen moderiert, er hat auch heute moderiert, er war Korrespondent in den USA. Also ein ganz großer dieser Branche. War aber eigentlich ein Linker, er war SPD-Mitglied. Und der hat ja mal gesagt, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich mit keiner Sache gemein macht, auch nicht mit einer guten Sache. Dass er immer mittendrin ist, aber niemals dabei. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man kein Aktivist wird, weil wir haben heute viel zu viele Aktivisten. Wir brauchen aber wieder Journalisten und die auch mutig sind und sagen, okay, egal wer da oben regiert, wir sind kritisch und wir fragen nach. Wir müssen die Fragen stellen, die zu stellen sind. Und das machen wir ja auch. Deswegen sind auch einige in der Union nicht so glücklich über uns und ärgern sich über uns, weil wir eben halt auch hart mit diesem Bundeskanzler Merz und mit dieser Regierung, die ja sehr SPD-dominiert ist, obwohl es die kleinere Partei ist. Lars Klingbeil hat ja da sehr viel zu sagen und auch Bärbel Baas. Wir gehen eben halt sehr, sehr hart mit dieser Koalition und besonders auch mit der CDU und auch manchmal auch mit der CSU um.
Geht uns tatsächlich ähnlich manchmal, wenn wir die AfD kritisieren, das tun wir. Wir unterscheiden uns dadurch, dass wir sagen, wir geben auch der AfD eine Stimme, wenn sie gute Anträge bringt, wenn sie gute Anfragen stellt. Aber es gibt auch Sachen, die wir kritisieren, ja, und die bringen wir. Und dann kommen ganz oft, ihr seid ja genau wie die anderen. Und da muss man sagen, manchmal haben auch Menschen, also die uns wohlgesonnen sind, nicht verstanden, was guter Journalismus tatsächlich ist. Und das ist eben nicht immer Ja und Amen zu allen zu sagen, auch wenn wir inhaltlich mit vielen Sachen übereinstimmen, was eine Partei macht.
Das erleben wir, Herr Derksen, auch gerade bei der AfD. Wir haben ja die AfD auch oft im Programm, ist ein Riesenthema, gerade auch diese Brandmauer.
Ja.
Und wir hatten Alice Weidel schon bei uns, Tino Chrupalla, also viele Leute von der AfD, Dennis Holoch zum Beispiel aus Brandenburg war auch mein Gast. Es ist immer so, wenn wir natürlich auch mal was Kritisches bringen, genau wie bei euch bei der Jungen Freiheit, dass wir dann gleich Kritik bekommen, dann kommen viele blaue Herzen und sagen, nein, das geht nicht. Ich glaube, das wäre ganz gut, dass wir wieder diese Entspanntheit, die wir in der alten Bundesrepublik hatten, dass wir wieder zu dieser Entspanntheit zurückkehren, obwohl ich glaube nicht, dass es möglich ist. Die Welt hat sich ja insgesamt auch verändert, sie ist aggressiver geworden. Aber dennoch, vielleicht siegt ja da so ein bisschen die Vernunft, dass man sagt, okay, hör dir doch auch mal die andere Meinung an. Und es muss ja nicht immer alles falsch sein. Natürlich kann man schief liegen, ne? Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen uns natürlich auch mit denen, die uns nahestehen, also die Konservativen, CDU, CSU, AfD und auch Teile noch der FDP, zum Beispiel Kubicki, der sie jetzt führt. Wir müssen natürlich mit denen, die uns nahestehen, auch kritisch umgehen. Sonst sind wir keine Journalisten, sondern sind wir einfach rechte Aktivisten. Und das wollen wir ja nicht sein, oder?
Genau. Ganz schönes Abschlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es war sehr kurzweilig. Die Zeit ist verflogen, tatsächlich. Und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin, auch in Ihren Sendungen. Wird es News irgendwann mal 24 Stunden geben?
Also im Radio gibt es ja News schon 24 Stunden.
Ja.
Davon sind im Moment 4 Stunden tatsächlich live, also morgens die 3 Stunden News Live und News Live am Abend zwischen 18 und 19 Uhr. Wir planen aber noch viel, viel mehr, sowohl im Radio als auch, das wir machen es ja immer parallel, es gibt ja eigentlich nur Radio bei den Nicht-Live-Sendungen, da ist es dann reines Radio, 24 Stunden, aber bei den Live-Sendungen ist ja alles immer überall, ne? Da sind wir eben halt Radio, YouTube, X und App beziehungsweise News.de. Und da planen wir noch viel, viel mehr.
Und lineares Fernsehen?
Wir haben ja einen Gesellschafter, der mit Fernsehen Erfahrung hat. Und wir haben einen Chefredakteur, der auch Erfahrung hat mit Fernsehen, weil Bild TV gab es ja auch mal. Ja. Ganz, ganz traurig eigentlich, dass Bild TV eingestellt worden ist. Das war ja ein Projekt von Julian Reichelt.
Ich glaube, die sind wieder zurück. Also ja, nicht als Bild TV, sondern die haben jetzt auch ein Studio. Also ich glaube,
also unser Morgenstudio ähnelt ja sehr stark Fox News. Das kann man ja auch offen sagen. Klar, wir gucken auch natürlich zu einer. Ich sowieso. Also ich bin ja auch klar als sehr amerikanisch gefestigt. Also Washington ist mir sehr nah, sagen wir es mal so. Und insofern, wir gucken natürlich schon. Und das ist ein Fernsehstudio und die Abendsendung kommt aus einem Radiostudio, aber auch da wird noch tolle Ideen. Es gibt da tolle Ideen, was man, wie man das alles noch ein bisschen aufmotzen, noch ein bisschen schicker machen kann, als es jetzt schon ist.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und an unsere Zuschauer. Abonniert unseren Kanal, schaut aber auch mal bei News vorbei und lasst ein Like da. Vielen Dank, schönen Abend, schönen Tag. Auf Wiedersehen.